mit einer sozialen Gemeinschaft von Menschen, die sozusagen like-minded sind, wo ja diese großen Sportartikel, wir haben immer gerne mit werben, dass das alles like-minded people und like-minded community ist. Und so, und dann gehen die zusammen durch den Weinbergspark joggen und trampeln da wie so eine Elefantenherde den Sand durch.
Podcast, der Mode-Podcast. Heute zu Gast Kai-Alexander Plonka, seines Zeichen Modejournalist mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, erzählt uns heute etwas vom Pferd, von Obdachlosen und wie er es tatsächlich geschafft hat, dank seiner Rede über Greenwashing, mich davon abzuhalten, den falschen Sneaker aus den falschen Gründen zu kaufen. Herzlich willkommen, liebe Freunde. Es ist Zeit für eine neue Ausgabe Modcast, der Mode-Podcast. Und heute zu Gast Kai. Wobei, was ich mich nie getraut habe, zuvor zu fragen, Kai, ist es dir lieber, wenn man mal Kai sagt? Oder wer sagt denn wirklich Kai Alexander?
Nein, Kai Alexander sagt eigentlich niemand. Nicht mal meine Eltern sagen das oder haben das gesagt. Es ist tatsächlich, der Rufname ist Kai und Alexander ist einfach nur der Zweitname. Früher war es mal mit einem Bindestrich gekennzeichnet, als ich noch Kind war. Ich glaube, das ist vom Kinderausweis, vom Personalausweis dann nicht mehr erforderlich gewesen. Aber in den 70er Jahren, als ich geboren wurde, war es so, dass Kai nicht eindeutig ein Männer- oder Frauenname war. Und so musste dann ein zweiter Name daher. Und das geht vielen anderen Kais, glaube ich, auch so. Die haben dann einen zweiten Namen bekommen, der eindeutig klar macht, ob sie ein Mann oder eine Frau sind. Den Namen gibt es mit einem C geschrieben, C-A-Y, in Amerika auch als Frauenname.
Und ich höre das zum ersten Mal, dass Kai auch als Frauenname gehandelt wurde. Ich als Patrice, der schon so viel Leid miterlebt hat. Aber das höre ich jetzt zum ersten Mal.
Ja, es ist nicht ganz so populär wie Andrea oder Sascha, die ja dann doch aus dem, ich glaube, Italienischen öfter als Männer- bzw. Frauennamen dann auch genommen werden. Aber früher bei den Standesämtern war das wohl so hinterlegt, würde ich sagen.
Verstehe. Gleich vorab, ich musste mich hier ganz großartig entschuldigen, weil ich es wirklich versäumt hatte, dass wir einen Telefontermin hatten. Dabei hatten wir das eigentlich abgesprochen. Man muss fairerweise auch sagen, es war tatsächlich auch eine spontane Idee, weil die letzten beiden Ausgaben beim Podcast haben wir uns ja über den Weggang unterhalten, also nicht du und ich, sondern jetzt ich und meine Gäste hier beim Modcast zum Thema die Premium-Messe verlässt Berlin. Da haben wir uns einmal die Berliner Seite angehört von der Süddeutschen Zeitung beziehungsweise von der Moderedaktion mit Grit Tönissen und dann im Anschluss auch noch mit Manuel Herrera, Almeida Herrera, ich hoffe, dass ich es trotzdem wieder einigermaßen richtig ausgesprochen habe, von der Frankfurter Rundschau. Ein Thema, zu dem auch wir beide wahrscheinlich noch weitere 20 Stunden reden könnten. Und im Anschluss dazu war jetzt eigentlich geplant, mit einem Galeristen, einen namhaften Galeristen, der an dieser Stelle noch nicht genannt werden soll, zu sprechen, aber der hat es dann einfach nicht auf den Deckel bekommen, der war die ganze Zeit dann irgendwie busy mit zwei, drei anderen Sachen, was auch ihm auch gegönnt sei, jetzt ist er dann auch gleich im Urlaub und jetzt bist du da. Und man muss aber auch sagen, das klingt jetzt so wie nach zweiter, dritter Wahl, im Gegenteil, weil dieses Gespräch, was ich jetzt hier gleich mit Kai habe, wollte ich tatsächlich so oder so. Und wenn wir das jetzt nicht beim Modcast untergebracht hätten, hätte ich eh vorgeschlagen, lass uns mal einfach treffen und lass uns einfach mal so ein belangloses YouTube-Video, nicht, dass alle YouTube-Videos belanglos wären, aber einfach mal aufzeichnen, weil Kai ist mittlerweile so ein bisschen mein grünes Gewissen. Das kann man ja an dieser Stelle ja sagen. Und erst vor kurzem hatte ich so das Bedürfnis, mir einen neuen Schuh zuzulegen, obwohl ich ja schon mehr als genug Schuhe habe. Aber ich dachte, das wäre ein geiles Zeichen. Wir können das Kind beim Namen nennen. Es ging um einen der Space-Hippies aus der Nike-Kollektion, wo es ja total um, wir sind jetzt umweltbewusst und haben über alles nachgedacht und so weiter und so fort. Und Kai hat das wirklich so mit einer Antwort mir so dermaßen malig gemacht, dass ich das Ding nicht gekauft habe. So, und jetzt aber erstmal Butter bei der Fische, um zu klären, wer ist denn bitte Kai, dass er Patrice so beeinflussen kann, dass er sich sagt, na okay, vielleicht lasse ich den Schuh jetzt erstmal so im Regal stehen, ich muss ihn nicht bestellen. Kai, wir kennen uns ja noch aus der Zeit, wo du für die Bread & Butter gearbeitet hast, hier in Berlin. Zwischendurch aber auch noch als Redakteur, was du ja immer noch bist, hast aber anscheinend immer noch viel zu viel Zeit. Ansonsten verstehe ich nicht, warum Pferde eine Passion von dir sind, aber auch Obdachlose. In welcher Reihenfolge möchtest du jetzt was beantworten?
Ja, ich habe also nicht nur für die Bread & Butter gearbeitet zu der Zeit, als wir uns kennengelernt
haben. Aber so haben wir uns kennengelernt.
Da haben wir uns kennengelernt, da haben wir gemeinsam als Freiberufler an einem Video-Interview-Dreh von den Gästen, die an diesem Abend das Metropol, was ja jetzt wieder Metropol heißt und damals leider nicht so hieß, an der Tür gestanden und wichtige Leute, wichtige Fragen gestellt. Das fand ich sehr lustig, war ein wunderbarer Abend. Nina Hagen hat gesungen im Metropol und viele andere illustre Gäste waren da. Der Bürgermeister damals, Klaus Wowereit, war ein großartiger Co-Gastgeber der Bread & Butter Leute und wir haben einen wunderbaren Abend verlebt. Ich habe für die Bread & Butter gefreelanced. Ich bin freier Journalist. Ich arbeite seit über 13 Jahren als Berlin-Korrespondent für eine Fachzeitschrift aus Österreich, die heißt Style in Progress. Die ist den Leuten aus dem Premium-Textilsegment, also um die Messen wie Premium, Sieg, Bread & Butter, aber auch die ganzen Messen, Ordermessen, die in München stattfinden und in Düsseldorf wie Supreme oder Gallery, den allen Begriff. Das lesen vornehmlich Einkäufer und Einzelhändler aus dem gehobenen Fach Einzelhandel. Und ich war auch davor schon in der Textilbranche relativ lange unterwegs. Das mache ich jetzt über fast 20 Jahre. Und davor war ich Motorjournalist tatsächlich und bin mit...
Eine weitere Passion von dir im Übrigen.
Ja, das habe ich mit den Verbrennungsmotoren seit vielen Jahren jetzt schon sein gelassen. Ich glaube, das mache ich auch wirklich schon seit 20 Jahren nicht mehr. Da habe ich sozusagen den Zündschlüssel an den Nagel gehängt und bin hier in Berlin für das Electrified Magazine auch ein Autor. Da geht es eigentlich ausschließlich um elektrische Mobilität, die sich nicht nur auf Autos beschränkt, sondern eben auch auf Boote oder auch auf Fahrräder oder alle Formen von Transportmitteln, mit denen man sich elektrisch fortbewegen kann. Und das mache ich auch sehr gerne nach wie vor. Da bin ich auch so ein bisschen für den Bereich Textil und Mode reingerutscht. Aber da geht es mittlerweile auch um Solarautos oder um andere spannende Themen, die wir da behandeln bei dem Magazin. Kann ich nur jedem empfehlen. Das ist das Electrified Magazine. Und Pferde sind schon als Kind meine Passion gewesen. Da habe ich dann mal kurz pausiert. Und das habe ich vor... ja, auch vielen, vielen Jahren mittlerweile wiederentdeckt und ich bin ein Verfechter des pferdefreundlichen Reitens sozusagen, also ohne Gewalt und ohne Schläge und ohne Höchstleistung im Sport, sondern ich bin quasi das, was man vielleicht einen Wanderreiter nennt. Ich gehe also mit dem Pferd in den Wald und wir genießen da zusammen die Ruhe und die Stille. Außerhalb von Berlin kann man das wunderbar machen und das mache ich seit vielen, vielen Jahren mittlerweile. Da geht es in erster Linie um Geduld und um Verständnis den Signalen und der Sprache der Tiere gegenüber. Und ansonsten gehe ich ganz gerne auch noch segeln. Und du hast die Obdachlosen angesprochen. Ich engagiere mich in der Berliner Obdachlosen.
Entschuldigung, dass ich kurz unterbreche. Jetzt schon mal. Fällt dir das selbst nicht mal ein bisschen auf, so dieser Mix, ja, ich hatte was mit Autos zu tun, hatte ich irgendwie keine Lust mehr, aber jetzt Pferde mit dem Pferde ausreiten, segeln finde ich toll. Und jetzt kommen wir zu Obdachlosen. Das ist nicht unbedingt etwas, was man in einem Atemzug so beisammen nennt. Also, dass das schon so ein bisschen, was bei dir so passiert, das ist dir selbstbewusst, oder?
Das ist natürlich ein Prozess, das mit dem Motorjournalismus und den Pferden und dem Segeln, das hat natürlich alles auch ein bisschen was mit Adrenalin zu tun. Dazwischen war es auch noch das Surfen und das Snowboarden früher mal gewesen. Das lässt man irgendwann nach vielen schmerzhaften Abstürzen dann und Knochenbrüchen irgendwann mal sein im Alter, wenn man dann merkt, man sollte vielleicht nur noch die etwas ruhigere Gangart wählen in diesen Sportarten. Und aber die Lust nach Adrenalin und nach Abenteuer, die ist ja trotzdem dann gegeben. Das ist so ähnlich, wie wenn wir Bergwandern gehen. In Nepal habe ich das zuletzt gemacht mit zwei Freunden, wo wir über den Tashilapse-Pass geklettert sind, um einen...
Noch nie von gehört.
Ja, das ist, wenn man vom Mount Everest links geht und nicht da, wo alle Touristen zum Mount Everest rennen, sondern wo man links in Richtung Tibet geht und quasi dann da rauskommt, wo Nepal noch so ist wie vor 50 Jahren mit so gut wie keiner Elektrizität und wo auch kein Flugzeug und kein Bus so einfach mal eben hinkommt, sondern da muss man tatsächlich zu Fuß hingehen. Und dann sieht man, wie Nepal früher mal gewesen ist, sozusagen.
Wo du teilweise auch Mützen hergeholt hast, die du auch hier denn auch verkauft hast, auch wegen Charity. Also ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, ich würde hier irgendwie eine Herzblatt-Sendung machen und so der perfekte Mann. Sie suchen einen Mann, der sich halt hingibt. Aber auch tatsächlich, was die Obdachlosen angeht, das ist ja keine Sache, die du jetzt mal so nebenbei gemacht hast für so ein Instagram-Bild und für deine Follower, sondern das machst du schon eine Weile und auch sehr zeitintensiv. Also was genau, was hast du jetzt mit den Obdachlosen am Hut im wahrsten Sinne des Wortes?
Tatsächlich bin ich da so reingerutscht und wirklich auch über Social Media. Ich habe also auf Facebook bei der Berliner Obdachlosenhilfe, die ich da vorher auch schon lange gefolgt bin, dann mal einen Aufruf gesehen, dass die gesagt haben, wir suchen ganz dringend einen Fahrer, der unseren Transporter fahren kann. Da habe ich gedacht, also kochen kann ich vielleicht nicht so gut oder auf jeden Fall nicht für 300 Leute. Und ansonsten wüsste ich auch nicht, was man da eigentlich tut. Aber wenn die jetzt einen Fahrer brauchen, wenn ich eins kann, dann kann ich Auto fahren. Ne? Und ich habe schon im Zivildienst und in dem ersten Ausbildungsbetrieb, wo ich war, immer solche Transporter gefahren. Und auch danach bin ich immer die Umzugs-LKWs für Freunde gefahren und was nicht alles. Und habe ich gedacht, da schreibe ich jetzt mal hin und sage, hier, ich kann fahren, wann braucht ihr jemanden? Und dann haben die sich gemeldet im Messenger und dann bin ich da gleich mal hingegangen. Und so bin ich dann da reingerutscht. Ne? Aus dem Fahren wurde irgendwie so eine regelmäßige Tourlogistik, die da immer auch gebraucht wird. Da sind ganz viele verschiedene Menschen aus Berlin, die zum einen kochen, zum anderen diese Räumlichkeiten am Laufen halten, politische Arbeit machen im Hintergrund. Also eben nicht nur Symptome lindern, sondern wirklich auch Ursachen bekämpfen. Darum geht es bei der Berliner Obdachlosenhilfe eben auch vornehmlich und den Finger in die Wunde zu legen und zu zeigen, wo fehlt es denn hier in dieser Stadt oder was sind die Missstände, die es da zu bekämpfen gilt. Und jetzt zu Corona haben wir da wirklich sehr, sehr viel zu tun gehabt. Das lag auch daran, dass natürlich die Versorgung durch die Einrichtung der Kältehilfe nicht mehr alle aufrechterhalten werden konnten durch die verschiedenen Einrichtungen und dass da dann immer mehr Leute auf der Straße gelandet sind, beziehungsweise von den täglichen Versorgungslinien abgeschnitten waren. Das heißt, die konnten sich nicht mal irgendwo aufwärmen noch im März oder noch mal irgendwo einen Kaffee bekommen oder was Warmes zu essen oder ihre Sachen einfach unterstellen mal. Die hatten natürlich kein Einkommen mehr darüber, dass niemand in der U-Bahn oder S-Bahn gefahren ist, der ihnen mal eine Zeitung abgekauft hat, dass keine Veranstaltungen stattgefunden haben. Das heißt, vor den Clubs standen natürlich keine Pfandflaschen oder im öffentlichen Personennahverkehr wurde eben nicht das Pfand entsorgt oder neben die Mülleimer gestellt, sodass wirklich einfach von heute auf morgen auch den Menschen, die auf der Straße leben, ihre Existenzgrundlage entzogen worden ist.
Siehst du, darüber habe ich ja noch nicht mal nachgedacht, über die Pfandflaschen. Also auf die Idee muss man erstmal kommen.
Ja, und das sind halt so die kleinen Sachen des Alltags, die sieht man vielleicht nicht, wenn man sich zum 10. Mal einen gerne auch lustigen Spruch der Zeitungsverkäufer in der U-Bahn anhört, wie essentiell das manchmal für jemanden ist, einfach nur nochmal 50 Cent zu bekommen, damit er sich den Platz in einem Hostel leisten kann, weil er gar keinen Zugang mehr zur Notunterkunft hat, weil die Plätze alle überbelegt sind. Ne? Und der muss dann 10, 12, 14 Euro bezahlen, damit er in der Nacht mit seinem Hund nicht auf der Straße schlafen muss, weil er einen Hostelplatz mit dem Hund ist einfacher zu finden als einen Notunterkunftsplatz, wo Hunde mit rein dürfen. Also nicht jede Notunterkunft duldet zum Beispiel Hunde. Da gibt es ganz, ganz wenig Plätze. Oder auch, wo Frauen und Männer zusammen hingehen können oder sowas. Das sind sehr, sehr strikte Richtlinien, die Nachtcafés bzw. die Notunterkünfte da an den Tag legen. Und abgesehen davon, dass es einfach zu wenig Plätze in Berlin gibt, sind die, die es gibt, eben dann auch ganz, ganz schnell vergriffen.
Okay, also, aber ich sagte es ja bereits, du hast es ja nicht nur bei einmal belassen, hättest jetzt so quasi deine Karma-Punkte schon aufstocken können, indem du da noch ein Bild von gemacht hast, aber sondern du machst es ja immer noch gerne.
Genau, wir sind viermal die Woche im Moment unterwegs auf den Straßen Berlins, das heißt vornehmlich an den Brennpunkten am Leopoldplatz, am Alexanderplatz, am Cottbusser Tor und sonntags auch am Hansaplatz. Das ist immer mittwochs, wird ab 12 Uhr in der Obdachlosenhilfe im Wedding gekocht. Da ist eine professionelle Gastroküche mittlerweile eingerichtet. Da gibt es vorne eine Kaffeeküche, da gibt es ein großes Lager, wo Textilien, Schlafsäcke, Zelte, Isomatten, Decken, solche Sachen aus Spenden gesammelt werden oder auch zugekauft werden, wenn entsprechende Spendengelder vorhanden sind. Dann gibt es einen Transporter, der wird geladen mit all diesen Sachen. Dann wird das Essen da reingepackt, was aus Lebensmitteln gekocht wird, die von der Berliner Tafel kommen. Das holen die Kollegen immer einen Tag vorher am Großmarkt ab. Da ist die große Zentrale der Berliner Tafel. Oder auch was durch zum Beispiel den Lebensmittelgroßhändler Transgourmet, der so die Hotels in Berlin und die Großküchen versorgt, gespendet wird. Und das wird dann zu ordentlichen Gerichten gemacht. Meistens eintopfähnliche Geschichten. Also es gibt dann Nudeln mit Gemüsesoße oder es gibt natürlich auch schon mal Sachen mit Fleisch. Es gibt schon mal Linsensuppe, Erbsensuppe. Solche Sachen gibt es halt immer. Und das wird dann aufgestockt mit Obst, Gemüse, belegten Broten, Joghurts, alles, was die Leute eben gerne essen. Und dazu gibt es Kaffee, Tee und Wasser. Das wird in Corona-Zeiten natürlich alles unter hygienischen Höchstmaßen zubereitet und verabreicht. Also die ganzen Ehrenamtlichen sind natürlich alles keine Profiköche, aber die haben alle entsprechende Hygieneschulungen durchlaufen und halten sich da besser als mancher Imbissbetreiber, würde ich behaupten, an die Vorgaben. Und auch als Corona losging, hat dann selbst die Polizei eingestanden am Alexanderplatz, dass sich die Obdachlosengäste also sinnvoller und ordentlicher und geordneter in die Schlangen stellen als so mancher wild gewordener Einkaufsmarktbesucher in einer großen Supermarktkette in Zehlendorf vielleicht oder in.
Ja, aber das ist ja nichts, aber das ist ja nichts Neues. Das ist ja auch tatsächlich alleine, was halt so Ladendiebe angeht. Sind das selten Obdachlose, denen man es ja eher zusprechen würde, dass sie sich irgendwas holen, sondern meistens Leute, die es gar nicht nötig haben. Das ist erschreckenderweise so. Das kenne ich noch von früher. Und ich meine, wenn wir jetzt mal bedenken, um jetzt mal den Bogen wieder so zurückzubekommen, also ich glaube, jetzt hast du dich als Person ja mehr als genug jetzt irgendwie auch dargestellt. Und da kauft man dir jetzt hoffentlich auch ausreichend ab, dass du dich ja mit der Thematik Nachhaltigkeit dann nochmal auch ganz anders auseinandersetzt. Vielleicht kann man das ja auch dann ein bisschen so vermengen mit den Eindrücken, die du jetzt einfach bei diesen Menschen siehst, gegenüber dem, was jetzt gerade aktuell so an Konsumverhalten vorkommt. Ich meine, jetzt fühle ich mich gerade doppelt und dreifach gut, dass ich mir den Schuh nicht gekauft habe. Ich glaube, ihn jetzt gekauft zu haben und sich auch noch anzuhören, warum man sich den hätte nicht kaufen sollen. Also, wobei, du hast nicht gesagt, kauf ihn nicht. Du hast mir nur ein paar Hinweise gegeben, die für mich dann ausreichend waren, ihn nicht zu holen. Noch einmal, nach dem, was du gerade erzählt hast, komme ich mir gerade so extrem dämlich vor, darüber zu reden. Ah, ich wollte mir einen Schuh kaufen, weil ich fand den ganz schön und ich dachte, das ist eine gute Sache, aber da hätte man das auch anders auslegen können. Aber wir wollen mal das eine mit dem anderen nicht vermengen. Es bleibt ja dabei, es gibt halt diese Parallelwelten, wobei die Welt, von der du gerade gesprochen hast, für mich keine Parallelwelt ist. Das ist halt die knallharte Realität auch. Wir hatten auch schon mal in der Vergangenheit auch darüber gesprochen, dass grundsätzlich die Ausgaben für Bekleidung gar nicht mal gestiegen sind. Es gab letztens erst wieder so eine Erhebung, sondern dass die Leute genauso viel Geld ausgeben, bloß dafür noch mehr bekommen. Also sie bekommen den Hals immer noch nicht voll genug. Und das jetzt den Bogen zu bekommen zu einigen Menschen, die gar nichts haben. Wie kannst du dich da überhaupt noch für Mode und allem, was dazugehört, denn noch interessieren oder damit überhaupt sachlich auseinandersetzen?
Ja, man darf nicht vergessen, die Textilindustrie ist eine der größten Branchen der Welt, wo Menschen in Beschäftigung sind und wo mit Textilien oder über den Anbau für die Sachen von Textilien, die da benötigt werden, eben Arbeitsplätze vergeben werden. Ne? Und es ist natürlich auch das einfachste, Leute dazu zu bringen, die nicht lesen und schreiben zu können, eine Nähmaschine zu bedienen oder einen Webstuhl. Und denen dadurch Arbeit zu verschaffen, so ähnlich wie das in Nepal gemacht wird. Ne? Da lasse ich also aus Produktionsresten, die nicht verarbeitet worden sind, Schals weben, in erster Linie aus Kaschmir, der eben dann nicht zu Stirnbändern, Mützen oder sonst irgendwas in diesen Produktionsstätten verarbeitet werden kann. Und da machen die lustige Schals draus. Und das machen da in erster Linie ältere Leute, die also tatsächlich nicht am modernen Industrieleben teilnehmen können, wie es in Nepal natürlich mittlerweile auch vorkommt. Die könnten natürlich auch Taxifahrer sein oder die könnten auch irgendwo auf dem Markt sitzen und vielleicht ein paar Bohnen verkaufen, aber das machen natürlich auch schon andere Leute. Und die haben eben die Möglichkeit, dort weiter am sozialen Leben teilzunehmen, indem sie das machen, was sie schon vielleicht vor vielen, vielen Jahren mal gelernt haben, nämlich einen Webstuhl oder eine Strickmaschine zu bedienen. Und das weiter zu tun, ermöglicht ihnen halt ein eigenes Einkommen zu haben und damit selbstständig für ihre Einkünfte zu sorgen. Und das tun natürlich auch all die Menschen, die in Asien für die verschiedenen, ob es die großen Sportartikelanbieter sind oder welches Label auch immer, wo auf der Welt produziert. Das sind natürlich alles Leute, die damit ihren Lebensunterhalt bestreiten. Das darf man nicht vergessen. Wenn wir hier darüber sprechen, ob wir 20, 50 100 oder 200 Paar Schuhe im Schrank stehen haben oder 10, 5 oder 13 Jeanshosen besitzen und wie viele Winterjacken auch immer. Und dann darf man nicht vergessen, auf der ganzen Welt gibt es natürlich Leute, die längst nicht so viel besitzen und längst nicht so viel konsumieren. Denn wenn die das alle tun würden, dann hätten wir genau wie beim Fleischkonsum oder wie beim Erdölverbrennen hier von heute auf morgen ein ganz, ganz großes Problem. Und die Textilindustrie ist nach der Erdölindustrie eine der größten Umweltverschmutzer der Welt. Und letztendlich geht es darum, den Leuten da mal aufzuzeigen, dass das, was wir alle dort viel zu häufig und viel zu sinnentleert konsumieren, ja, dass man das eben auch in einer viel besseren Form tun kann, indem man, Vivian Westwurz hat es ganz plakativ gesagt, buy less, buy better, also kauf dir einfach was Ordentliches, was von Leuten hergestellt wurde, die dafür nicht geknebelt und versklavt worden sind, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn du dir was Neues kaufst. Und so ähnlich ist das halt auch mit den Sneakern. Es spricht ja keiner jemanden ab, sich ein paar neue Schuhe zu kaufen oder ein neues T-Shirt zu tragen oder. Die Frage ist immer, woraus ist das hergestellt worden und wer stellt das her und womit wird das behandelt? Also man darf nicht vergessen, die Haut ist das größte Organ des Menschen und bei den Bio-Lebensmitteln, da sehen wir es so langsam, die Leute haben gemerkt, ach, wir wollen einfach besseres Obst, besseres Gemüse, bessere Produkte. Wir haben gerade die große Fleischdiskussion, wo alle sagen, also wenn ich noch mehr Fleisch kaufe, dann gehe ich nur noch in den Bio-Supermarkt und kaufe mir da mal ein kleines Stückchen und dann reicht es auch, wenn ich das einmal die Woche tue. Ich muss nicht jeden Tag die Fleischwurst für 29 Cent die 100 Gramm Packung essen, sondern es darf auch ruhig mal ein bisschen mehr kosten und dafür möchte ich dann aber auch die Gewissheit haben, dass es ordentlich produziert worden ist und dass ich mich da selber nicht mit vergifte. Und bei Textilien...
Wobei, es gab ja schon mehr als genügend Lebensmittelskandale, also jetzt mal nur, was jetzt Fleischprodukte angeht. Und ich will jetzt gar nicht jetzt keine Haarspalterei betreiben, das ist ja durchaus auch zum Beispiel auch bei Nicht-Fleischprodukten ja auch einigermaßen gehunzt worden ist. Aber ich finde es schon sehr bezeichnend oder beziehungsweise, nee, um ganz ehrlich zu sein, ich kann mir immer noch nicht so richtig einen Reim draus machen, dass trotz der ganzen Fleischskandale, die Leute sich lange Zeit da keinen Kopf gemacht haben, jetzt ein bisschen so vorgeben, dass ihnen die armen Mitarbeiter aus den osteuropäischen Ländern da irgendwo so ein bisschen leid tun, aber gleichzeitig irgendwo so die Gefahr mit Corona schon eher ein Thema für sie ist. Also das ist gerade sehr verwirrend, muss ich sagen. Und ich weiß nicht, wie nachhaltig auch wirklich so diese Sorge oder dieses Problem mit der Fleischindustrie wirklich ein Thema bleiben wird.
Ja, weißt du, was ich meine? Ich glaube aber schon, dass aus jeder dieser Wellen immer mehr Menschen quasi aber auch ihr Konsumverhalten wirklich überdenken und auch ändern und dann auch ein bisschen verzichten oder eben nicht unbedingt verzichten, vielleicht im Sinne von, dass sie das gar nicht mehr tun, sondern dass sie sich komplett einschränken, sondern dass sie sagen, ich sehe, dass es auch andere Alternativen gibt. Beste Beispiel, wir haben schon mal drüber gesprochen, bei den Burgern, dass ja selbst so ein fleischloser Burger besser schmecken kann als ein schlechter Burger von irgendeiner dieser Fastfood-Ketten, die da lieblos zusammengeschustert werden. Also wenn das die Alternative ist, warum soll ich die dann nicht in Anspruch nehmen? Wenn doch der fleischlose Burger auf einmal besser schmeckt als dieses dahin gerotzte Produkt, dann nehme ich doch gerne den fleischlosen Burger. Natürlich gehe ich auch gerne mit dir ins Burgeramt nach Friedrichshain und zelebriere einen wunderbaren Abend bei Bier und Burger und
Fries. Ja, Moment, also gerade das Burgeramt war ja eine der ersten Adressen. Also tatsächlich einer der habe ich vorhin gerade noch mit ihm telefoniert, mit einem der Inhaber, mit dem Tan, der selbst, obwohl er Burger, also er steht hundertprozentig hinter den ganzen Burgern, aber er selbst isst weniger Fleisch und war auch einer der ersten, der auch Beyond Meat auch angeboten hat.
Zum Beispiel. Und der sicherlich ja auch dafür mit seinem Namen steht, dass der da nicht den allerletzten Dreck in seine Burger tut, die er ja selber zubereitet.
Nein, aber deswegen, ne?
Und der
genau,
kauft auch so keine Fertig-Patties so. Und die sind da nicht schon vorher tiefgefroren, sondern das wird da alles nach mit Herz und Liebe und Leidenschaft in einer Burger-Manufaktur sozusagen zubereitet. Und dann macht es eben auch Spaß. Und dann bin ich natürlich auch bereit, an dem Abend da 20, 30 oder 40 Euro zu lassen, statt für so ein Meal 8,95 Euro. Und mit dem gehe ich dann da raus und habe letztendlich ja gar nichts von alledem gehabt, was man an so einem Abend im Burgeramt letztendlich erlebt und sich dann eben auch was Gutes damit.
Aber es ist ja auch schon sehr, Also ich merke schon, dass, also ich gehe mal davon aus, der ein oder andere Hörer wird sich jetzt auch denken, oh warte, das fing doch erstmal gerade an hier mit Sneakern und jetzt auf einmal sind wir bei Obdachlosen und Beyond Meat Burger, was passiert da? Keine Sorge, wir kriegen den Faden schon wieder so zurück, aber so im Groben und Ganzen geht es ja auch wirklich darum, dass ja alle Sachen ja auch irgendwie auch so zusammenhängen. Im Fall vom Burgeramt finde ich es aber auch gut, dass es auch transparent kommuniziert wird, warum mal zum Beispiel so ein Beyond Meat Burger denn auch mehr kostet, weil er auch eine Anschaffung auch teurer ist. Ich persönlich teile auch ganz gerne so den Gedanken, den ja auch Cookies, das ist hier ein Gastronom aus Berlin, sehr namhafter, der für das Berliner Nachtleben schon sehr viel getan hat und der jetzt auch für sein, ich weiß nicht, ist es nur vegan, aber zumindest mindestens vegetarisches Restaurant ja jetzt auch schon den Stern jetzt erneut verteidigt hat. Dessen Einstellung mochte ich schon immer sehr, weil ihm ging es nie um die Fleischalternativen, sondern ihm ging es einfach nur um gutes Kochen und das eben vegan. Und das, glaube ich, das vergessen die Leute oder beziehungsweise haben sie halt nie nahegebracht bekommen, dass du es auch anders machen kannst. Das ist ja bei Textilien ja eben nicht anders, um da mal auch so Parallelen zu ziehen. Genau, dass viele Leute ja gar nicht wissen, was eben Qualität bedeutet. Auch erst durch dich, sage ich ganz ehrlich, ich wusste nicht mal, dass Timberland da auch unterschiedliche Qualitätsgüter hat. Dass auch da es unterschiedliche Produktionsstätten gibt, die auch unterschiedlich arbeiten. Das eine wesentlich teurer, aber auch dafür wesentlich haltbarer. Das sind alles Sachen, die bekommt man als Normalsterblicher doch gar nicht mit. Wie soll man sich denn mal bitte informieren? Und um nochmal wieder ein neues Thema drauf zu tun, ich dachte, mit Siegeln und Co. sind wir schon auf dem richtigen Weg. Thema grüner Punkt. Aber nein, da wirst du mir wahrscheinlich auch gleich wieder erzählen. Auch nicht so das Gelbe vom Ei.
Du hast ja eben schon angeführt, das Thema Transparenz. Also das kann man ja letztendlich auf jeden Bereich übertragen. Und der ist natürlich in der Mode auch ganz wichtig. Und du hast es aber eben auch schon gesagt, der Cookie hat gesagt, ja, ich mache einfach ein gutes vegetarisches Restaurant, was es so einfach noch in der Stadt nicht gibt. Und alle Leute, die da hingehen, sagen, wir haben überhaupt nichts vermisst. Im Gegenteil, wir sind total begeistert und wir können auch einen Abend im Restaurant verbringen mit tollem Wein und tollem Essen und brauchen gar kein Fleisch. Und genauso ist das in der Mode ja auch. Die nachhaltige Mode ist ja oft und lange in diese Jutesackecke gesteckt worden und da ist sie aber auch mittlerweile schon seit 15 oder 20 Jahren längst raus. Das fängt an bei Sneaker-Labels, die da heißen Veja oder die heißen Eken, also das ist ein Label aus Deutschland, aus dem Raum von Frankfurt, die produzieren in Portugal, die Jungs von Veja produzieren in Brasilien, die bauen da den Naturkautschuk für ihre Sohlen nachhaltig ab, damit die Bauern da nicht den Regenwald abholzen, weil sie unter Marktpreis verkaufen müssen. Die beschäftigen in Paris Menschen mit Beeinträchtigung oder Leute, die aus dem Gefängnis kommen und sonst keine Chance mehr kriegen, in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Natürlich fahren diese Jungs auch alle keinen Porsche und besitzen 25 Mietshäuser und haben irgendwo in Saint-Tropez eine Yacht liegen, sondern die gehen jeden Tag wie du und ich zur Arbeit und müssen da jeden Tag für kämpfen, dass ihre Unternehmen und ihre Mitarbeiter da alle am Laufen gehalten werden. Aber die können sich beim Rasieren morgens auch in den Spiegel gucken, sofern die das Sinn tun. Und so ähnliches ist es halt mit der Transparenz auch. Es nützt halt nichts, sich einfach nur irgendwo hinzustellen, zu sagen, ja, wir benutzen Bio-Baumwolle oder über das Unternehmen, über das wir eben gesprochen haben, von dem du dir den Sneaker kaufen wolltest. Denen hatte ich ja vor 15 oder 20 Jahren diese Diskussion auch schon mal. Da haben sie mir dann ganz stolz erzählt, ja, sie machen jetzt alle Schuhkartons aus recycelten Pappe. Und kein halbes Jahr
später. Vor 15 Jahren haben die das schon erzählt.
Ach, vor 18 Jahren war es, glaube ich, als ich den Tinker Hatfield in Mailand interviewt habe. Und da habe ich gedacht, ach, was ein toller Typ, der macht jetzt hier alle seine Kartons aus recyceltem Papier und ist das nicht nachhaltig. Und ist
Tinker ist Chefdesigner
und Kreativdirektor und hat damals den Nike Air erfunden, obwohl er ja eigentlich Architekt ist und so weiter und so fort. Und eigentlich war er nur für Ladenbau da angestellt, als die früher noch anderes Vertriebskonzept hatten. Lange Geschichte. Nichtsdestotrotz. Kein halbes Jahr oder was später wird die Nike SB-Kollektion released und was kommt in pink hochglanz lackierte Pappkartons, damit die Skater das irgendwie cooler finden und mit Silber beschichtet und hast du nicht gesehen. Da habe ich mir gedacht, Jungs, also ganz ehrlich, deckt sich jetzt aber nicht mit dem, was Emil hier noch vor ein paar Monaten oder vielleicht vor einem Jahr, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist, da erzählen wollt. Und diese ganzen Lippenbekenntnisse aus der Industrie, das ist immer alles schön und gut und die führen dann da irgendwelche Speziallinien ein. Man kennt es von den ganzen Vertikalanbietern, ob die H&M, Zara, Mango oder wie auch immer heißen, ne? Die die wollen immer alle ganz viel vorne in der Marketingblase mitschwimmen, wie du auch dann ja bei dem Post geschrieben hast, du riechst Greenwashing und die könnten alle ganz, ganz viel bewegen, wenn sie wollten, tun sie aber leider nicht. Und das hätten sie auch schon vor 10, 15 oder 20 Jahren machen können. Die warten aber immer auf den Verbraucher und sagen, ja, der Verbraucher, der akzeptiert das nicht. Der Verbraucher, der kauft das noch nicht. Der Verbraucher will das aber anders. Der Verbraucher, der kauft das, was die ihm produzieren. Und wenn wir jetzt mal diesen großen Sportartikelkonzern nehmen, der jetzt diesen zu 80% recycelten Schuh da auf den Markt gebracht hat, der ist nun mal A, nicht volumentauglich, weil der so speziell ist von seinem Design, dass sie nun mal ganz viele Leute einfach nicht schön oder alltagstauglich vielleicht finden.
Du, also das können wir ganz offen sagen, du mochtest den nicht.
Mode ist ja die Musik, da kann ja jeder schön finden. Und beim Essen ist auch so, der eine mag lieber was süß ist, der nächste mag was bitter ist, der andere mag was sauer ist. Da kann ja jeder schön finden, was er will. Uns geht es ja jetzt mal ums ethnische Verständnis von, wie man denn mit Menschen umgeht. Und wenn die mir jetzt erzählen wollen, dass sie einen 300-Euro-Sneaker irgendwie ganz grün herstellen, dann muss ich sagen, also für 300 Euro, da produzieren die anderen einen Schuh, der ist so nachhaltig und grün, da kann die Firma Nike da mal noch ganz schnell ein Praktikum machen, was man da so alles noch tun kann.
Moment, ich muss das korrigieren, weil ich mich informiert habe. Es gab 4 in dieser Serie, also Space Hippies, damit wir wieder mal zurück zu diesem Schuh kommen. Space Hippies hieß die Serie, was ich so mitbekommen habe. Natürlich habe ich mir das ein oder andere YouTube-Video mir auch dazu angeschaut, weil tatsächlich auch sehr viel Technologie mit involviert war, die auch aus der Raumfahrt stammt, wo man ja auch tatsächlich auf Gewicht achten musste und auch mit Ressourcen auch besonders schonend umgehen musste. Also dieser Grundgedanke, das ist auch schon erschreckt, auch schon seit Jahrzehnten da irgendwas so rumspinnt. Und jetzt haben sie es irgendwie umgesetzt. Und es waren 4 Paar und der günstigste fing so bei 130 an, wurde aber auch nicht regulär zum Beispiel im Nike-Store angeboten, sondern auch wieder nur bei diesen Special-Hat-Läden.
Ja.
Und den ich haben wollte, das war tatsächlich so der teuerste, der wäre so bei 180 Euro gewesen. Aber eben tatsächlich neben dem Aussehen, das hast du auch gerade gut, gerade auch angesprochen, das ist ja immer eine Geschmacksfrage, aber dein Renten ging direkt auf das Erdöl drinne und was war das andere? Das, was sie da anpreisen, nämlich so den Verschnitt, den sie sonst wegschmeißen würden oder den sie sogar entsorgen müssten, der wird wieder verwendet für diesen Schuh. Und das fandest du schon mal gar nicht gut, weil du das schon von anderen Herstellern schon seit Jahrzehnten woanders gesehen hast. Und eben dieses Erdöl-Thema ist auch nochmal so ein Problem für dich.
Ja, sie neigen ja dazu, sich einfach extrem zu feiern. Und sie könnten sich auch feiern, wenn sie ihre anderen 400 Millionen Paar Sneaker, die sie jedes Jahr unter die Leute bringen, so produzieren würden, wie man das in den Kreisen macht, wo die Leute eben verantwortlich und nachhaltig damit umgehen. Ich nehme nur mal ein Beispiel. Wir waren gerade schon bei Veja, die kann man immer wunderbar vorzeigen. Das ist ein kleines Unternehmen, die machen sich nicht die Taschen voll, die stellen sich aber auch nicht hin und schreien ganz laut rum, sondern die machen einfach. Die verwenden von Anfang an, seit es sie gibt, und da waren sie noch ganz klein, ausschließlich Mesh-Einsätze aus recyceltem PET. Das hat damals noch keinem groß irgendwie was gesagt oder wo das alles herstammt, das PET. So, das haben die von Anfang an konsequent gemacht. Das war teurer, deswegen konnten die Schuhe nicht so wettbewerbsfähig anbieten, wie manche andere das tun konnten. Und das hat sich natürlich auch erst im Laufe der Jahre, wo die größere Stückzahlen gemacht haben, dann so dargestellt, dass sie auch diese Sachen so herstellen können, dass sich das kommerziell anbieten lässt. Da kostet also auch ein Schuh nur zwischen, in Anführungszeichen, 69 und 139 Euro. Dafür ist er aber eben von A bis Z so, dass man das vertreten kann. Und bei Eakin Footwear in Frankfurt, die das in Portugal produzieren lassen, die machen da auch kein Gift in ihre Schuhe. Die haben da keine Lösungsmittel in den Klebern und die sind da nicht mit chromgegerbtem Leder unterwegs oder was auch immer. Denn in Europa darf man solche Klebstoffe überhaupt schon gar nicht mehr einsetzen. Das sieht man zum Beispiel auch an dem Unterschied, wenn man sich mal so ein New Balance aus Filmby anguckt, die in nördlich von Manchester ihre einzige europäische Produktionsstätte haben. Die machen da 400.000 Paar Schuhe im Jahr. Da werden die Schuhe aus der Lifestyle-Linie mittlerweile vornehmlich produziert. Früher wurden da auch Running-Schuhe gemacht. Die werden mittlerweile vornehmlich in Asien produziert, weil die Maschinen gar nicht mehr up-to-date sind, die da in Filmby stehen. Und die setzen solche Kleber auch nicht ein. Und die setzen dann eben nur die besten Leder ein, die sie vornehmlich aus der Schweineproduktion kaufen, das versuchen natürlich aus der Fleischproduktion zu kaufen und so weiter und so fort. Also man kann das alles machen. Mein Beispiel ist
Danke, weil ich war in Filmby, ich war dort Und ich bin eigentlich ganz stolz auf meine Sneakers aus Flimby. Ich dachte, die machst du mir jetzt auch nochmalig. Also alleine, ich besitze tatsächlich ein paar von diesen SBs in diesen ominösen rosa Kartons. Auch die werde ich jetzt nicht mehr wirklich so liebevoll mehr anschauen können.
Ja, nach der abgesehen davon, Info. Dass sie noch die ganze Skate-Kultur mit ihrer SB-Linie an die Wand gefahren haben, indem sie die ganzen Pro-Rider irgendwo teuer weggekauft haben. Das ist natürlich auch den Pro-Ridern geschuldet, die da nicht loyal zu den Unternehmen waren, für die sie vielleicht früher noch gefahren sind. Also es gibt ja heute keinen Adnis, keinen DVS und keinen Lakai und wie die alle heißen mehr in dem Stil, wie es sie früher mal gegeben hat. Die meisten sind entweder pleite oder von anderen Unternehmen aufgekauft worden. Und ähnlich ist es auch bei Converse, das wurde ja auch mal irgendwann von Nike gekauft, da sind sie ja auch gleich auf die Idee gekommen, nicht mehr ihre Schuhe einfach nur so zu verkaufen, weil die mal cool waren, sondern die mussten ja dann auch gleich ein Skate-Team bekommen und dies und das. Das ist halt alles Marketing-Gedöns, da wird halt laut mit der Glocke über den Hof gelaufen und die Leute irgendwie schwindelig geklingelt, während die anderen sich quasi in Anführungszeichen der Weltrettung verschrieben haben und sagen, eigentlich dafür haben wir keine Zeit, wir gucken mal, dass wir das irgendwie auf die Reihe bringen. So gibt es zum Beispiel auch jemanden in Portugal, das ist einer der größten Sohlenhersteller. Das kann man so vergleichen mit Vibram in Italien. Das ist FG sozusagen in Portugal. Die machen aus ihren Produktionsabfällen Gummistiefel. So, ne? Das ist halt auch 100% CO2-neutral hergestellt. Der ganze Betrieb funktioniert ausschließlich mit Solar, weil die haben nun mal genug Sonne in Portugal. Da hat jemand investiert und gesagt, ich stecke mir die Kohle nicht in die Tasche und kaufe mir davon ein Boot, sondern ich mache meinen Betrieb zukunftsfähig und ich möchte, dass meine Kinder eine Erde hinterlassen bekommen, auf der sie dann noch leben können. Das nützt nichts, wenn ich jetzt hier irgendwie mit der großen Motorjacht über den Atlantik schipper und von Hafen zu Hafen zum Schwimmen fahre, sondern ich mache meinen Betrieb zukunftsfähig, weil ich meinen Mitarbeitern gegenüber eine Verantwortung habe und ich nehme das Thema Kreislaufwirtschaft und spiele das nach vorne, so, um mich auch guten Gewissens an diesem Wirtschaftssystem beteiligen zu können. Es spricht ja niemandem ab, dass die alle Gewinne machen sollen, sonst würden wir alle gar nicht arbeiten können und so könnten wir alle nicht unsere Miete zahlen und so könnten wir alle nicht uns unsere Lebensmittel kaufen, die wir alle brauchen. Und letztendlich ist aber Kreislaufwirtschaft und Gemeinwohlökonomie das, wonach wir oder mit dem wir eigentlich alle besser leben können. Und das gibt's vom Bier über Quartiermeister in Kreuzberg, die das vorbildlich machen. Die haben mittlerweile 15 Biersorten, sind aus dem Studentenprojekt entstanden und geben jedes Quartal geben sie Geld in den Kiez zurück, wo man lustig abstimmen kann auf deren Webseite beziehungsweise Social-Media-Kanälen, an wen denn das Geld fließen soll, ob es die kleine Kita ist, ob es ein Spielplatz ist, ob es ein Fußballverein ist. Und alle diese Leute machen mit einer sozialen Gemeinschaft von Menschen, die sozusagen like-minded sind, wo ja diese großen Sportartikel, wir haben immer gerne mit werben, dass das alles like-minded people und like-minded community ist und so. Und dann gehen die zusammen durch einen Weinbergspark joggen und trampeln da wie so eine Elefantenherde den Sand durch, wo sie dann im Flagship-Store da losgelaufen sind. Natürlich können sie eben damit nicht aufwarten, weil sie eben dieses echte Soziale nicht haben. Da müssen sie das eben marketingtechnisch kreieren. Und da sind sie natürlich schon seit vielen, vielen Jahren ganz gut drin. Und nichtsdestotrotz gibt es aber ganz viele Leute, die einen anderen Weg eingeschlagen haben mittlerweile und wunderbar Vorzeigeprojekte machen. Das kann man auf Instagram sehen, das kann man in zahlreichen Blogs und Foren und bei ganz vielen Veranstaltungen sehen, ob das kleine Messen sind, wie die Greenstyle Muck in München, die im Deutschen Museum stattfindet, wo sich dann ganz viele Leute auf so eine kleine Messe stellen, 3 Tage lang und ihre Produkte erklären. Da kann man die Macher face-to-face sehen, mit denen sprechen, was ihnen wichtig ist bei ihrer Produktion. Und das kann man natürlich auch auf einer Messe sehen, wie der Neonit, wenn man Fachbesucher ist und als Händler sich dafür interessiert oder als Journalist oder als anderer Medientreibender und sich damit auseinandersetzen. Denn es geht ja gar nicht darum, dass jeder alles zu 100% richtig macht. Den Anspruch kann niemand erheben. Und du und ich müssen auch dann und wann irgendwann mal ins Flugzeug steigen. Aber wir müssen halt nicht mehr ausschließlich nach München, nach Düsseldorf oder was immer den Flieger nehmen, sondern da fährt man halt heute mit der Bahn und man kann sich auch überlegen, mal nach Innsbruck oder nach Zürich mit der Bahn zu fahren, denn das ist heute alles schon mit wenig Einschränkungen der Komfortzone eigentlich dann doch ganz gut möglich. Natürlich ist es nicht möglich, mal eben nach Italien zu fahren mit dem Zug, da muss man dann schon mal 15, 20, 30 Stunden unterwegs sein vielleicht, aber auch das ist alles möglich, wenn man das wirklich will. Und viel wichtiger ist, dass 100 Leute 50% richtig machen oder besser machen. Es geht ja gar nicht um richtig, sondern es geht einfach nur darum, einfach schon mal ein bisschen sich zurückzunehmen, zu fragen, brauche ich wirklich das 823. das T-Shirt von H&M oder kaufe ich mir nicht lieber mal ein gutes, was vielleicht das Dreifache kostet, dafür aber auch 10-mal so lange hält und mir auch vielleicht einfach viel besser steht und sich auch viel besser anfühlt und ich auch ein viel besseres Gefühl dabei habe, das demjenigen abzukaufen, der das in Handarbeit oder in, ja, dafür, dass er da auch ordentlich für bezahlt worden ist, dass er das gemacht hat. Ne? Denn alle Leute sind bei sich immer ganz schnell, wenn sie sagen, oh, die wollten mir da und dafür das und das Honorar nicht bezahlen oder mein Chef will mir keine Gehaltserhöhung geben oder was auch immer. Aber wenn sie dann in den Supermarkt gehen, in den Elektronikfachmarkt oder sonst irgendwas, da darf es dann einfach nicht billig genug sein. Es gibt natürlich Menschen in diesem Land und auf dieser Erde, die können sich was anderes nicht leisten und denen will ich das auch allen nicht absprechen. Aber dieser sinnlose Konsum, sich ständig irgendwas zu kaufen, nur um des Kaufens willen und in irgendeine Shopping-Mall zu rennen und nur um damit einer Tüte rauszugehen, das macht halt auf lange Sicht keinen Sinn. Und würden das alle Menschen auf dieser Erde machen, da wäre hier morgen das Licht aus. Ne?
So. Okay, dann müssen wir mal, bevor wir mal ins Eingemachte kommen, wie gesagt, ich hatte ja schon vom Anfang angekündigt, also wir können hier wahrscheinlich schon alleine über die Premium-Biere Stunden reden. Ja. Diese 1000 Themen, die hier langsam aufpoppen, es werden ja nicht weniger.
Man darf doch immer die Neonit nicht vergessen, ne? Also die Neonit.
Ja, dazu komme ich, deswegen, da versuche ich ja gleich hinzukommen, aber weil du das jetzt hier gerade angesprochen hast, dass die Leute das halt nicht brauchen, nicht müssen, muss man auch ein bisschen so philosophisch mal an die Sache rangehen. Ich glaube, auch eins dieser guten Memes, was jetzt in letzter Zeit hochgekommen ist, es ist schon verwunderlich, da jetzt, wo plötzlich alle Events, Konzerte und sonstige Themen ausfallen, wir sprich keine, also das war alles in einem kurzen Satz, aber ich versuche es im übertragenen Sinne zu erläutern, jetzt weggefallen sind, haben wir plötzlich so ein Auge für das Wesentliche. Also worauf ich hinaus will, nicht, dass ich sage, ja, das stimmt, das ist so, aber es spricht ja eher dafür, was ja viele Menschen schon vorher gesehen haben, wie zum Beispiel auch beschrieben in A Brave New World von Aldous Huxley, dieser Science-Fiction-Schinken, den wir auch in der Schule gelesen haben, wo wir von einer Zukunft reden, wo die Leute sich halt permanent ablenken, also ständig quasi auf Drogen sind und dann gar nichts von der Realität mitbekommen. Also das scheint aber auch schon so ein Stück weit so in der Natur des Menschen zu sein. Wenn das also die Natur des Menschen ist, wie kann man diese Natur denn quasi abstellen, damit der Mensch sich nicht mehr selber zerstört? Weil das ist ja auch alles schön und gut. Also es sind Dinge, die sind ja nachvollziehbar. Das ist verständlich, was du ja auch sagst. Aber wie willst du Menschen davon abhalten, Menschen zu sein? Weil Menschen brauchen ja offensichtlich irgendwas, damit sie sich beschäftigen. Also was Corona-bedingt so eins der größten Probleme, zumindest hier in einigen Ländern ist, ist so die Beschäftigung mit sich selbst. Und dann hilft es doch manchmal, einfach zu konsumieren, etwas sich zu kaufen, was einen persönlich so diese Leere stopft. Wie würdest du die Leute davon abhalten, sagen, mach das mal nicht, setz dich mit dir selbst auseinander, auch wenn du durchdrehst?
Ja, also wir haben erstmal in der Schule Die Wolke gelesen. Ich bin ja Generation Tschernobyl und danach hat man dann vielleicht nochmal eine andere Sicht auf die Dinge. Und in Deutschland wird ja immer gerne von der deutschen Angst gesprochen. Ne? Und ich glaube nicht, dass irgendwer, der sich irgendwas kauft, bei dem werden ja natürlich drogenähnliche Zustände, ist ja nachgewiesen über die ganzen Wissenschaftler, die dann sagen, ja, da werden die gleichen Botenstoffe ausgeschüttet, wenn man sich etwas kauft im Einzelhandel, wie beim, als wenn man Kokain nimmt, glaube ich, was. Ne?
Ja, ja.
Und genauso
wie die Vergleiche werden immer gerne gezogen, so wie mit Käse.
Ja, ne, dann ist es so, dass du das aber immer wieder haben willst, natürlich, wie bei jeder Sucht. Also das heißt, du gehst immer wieder los und du wirst immer weiter abstumpfen. Das heißt, du musst immer schneller, immer wieder irgendwas kaufen, um das gleiche Glücksgefühl wieder zu haben. Und ich glaube, bei Ecstasy ist es auch so. Ich habe im Zivildienst da mal so einen Workshop gemacht. Da hieß es auch, je öfter man das nimmt, desto weniger kann die Zelle nachher diesen Stoff selbst reproduzieren. Das heißt, die Zelle kann überhaupt nur noch angedockt werden, wenn überhaupt Ecstasy im Umlauf ist. Und beim Shopping ist es aber genauso. Es gibt ja auch ganz viele Mädels, ob es die Daria waren, die dann irgendwie am Anfang so mit 18, 20 irgendwie wirklich Fast Fashion Konsumopfer waren oder die Nunu Kala in Österreich, die dann gesagt haben, ein Jahr ohne Kleider kauft, ich kaufe nichts und danach zur Aktivistin geworden sind und genau in das andere Lager übergewechselt und gesagt haben, so, wir müssen dagegen halten und wir haben jetzt erkannt, woran es liegt und das müssen wir eigentlich allen Menschen mitteilen. Und die hat dann nachher für Greenpeace in Österreich gearbeitet und hat sich den H&M ein und ums andere Mal vorgeknöpft und jedes Mal den CSR-Report von denen zerlegt und gesagt, das ist ja alles schön, was sie hier veröffentlichen, das ist aber auch alles Quatsch, ne? Weil das ist nämlich alles nicht, das hat alles kein Hand und Fuß, was sie uns da ständig wieder versprechen. Und alle diese Ziele, die sie jemals rausgegeben haben, haben sie bis heute nicht eingehalten. Das sind alle immer wieder nur die Lippenbekenntnisse, um die Leute irgendwie so ein bisschen runterzuhalten, zu sagen so, ja, ist ja nicht so schlimm, mach mal einfach weiter, kauf mal weiter und irgendwann ist dann gut. Ne? dann werden die das schon wieder vergessen haben, wie bei dem Fleischskandal. Ne? Ach, wir machen da jetzt mal nichts mit der Lasagne und den Pferden. Wir schweigen das einfach ein bisschen tot und mit dem BSE auch und dann kaufen die das nachher schon alle irgendwie weiter. Ich glaube, irgendwann kommen die Menschen an einen Punkt, wo sie sagen, hey, das bringt mir nichts mehr und das glaube ich auch nicht mehr und das möchte ich jetzt auch einfach nicht mehr. Und dann haben die auch in der Corona-Zeit, wo sie nichts brauchen, wenn sie ja auch auf kein Konzert gehen, also halt was anderes gekauft. Und ich zum Beispiel habe mir ein paar Schuhe von Lunge gekauft, weil ich halt ein paar ordentliche Schuhe zum Laufen brauchte, weil ich immer von Pankow hier zu Hause in der Selbstquarantäne in den Wedding gelaufen bin und wieder zurück in den öffentlichen Nahverkehr nicht benutzt habe, weil ich zum einen unsere Gäste nicht gefährden wollte, indem ich mir irgendwo den Virus einfange und den dann vielleicht unwissentlich auf die übertrage. Oder andersrum, falls ich den schon habe, nicht an die Menschen im öffentlichen Nahverkehr weitergebe. Bin ich also immer gelaufen. Und da ich immer irgendwie Knieprobleme mit diesen ganzen Lifestyle-Sneakern hatte und habe ich gesagt, so jetzt kaufe ich mir einmal endlich was Ordentliches. Das wollte ich schon die ganze Zeit tun. Ich nehme jetzt diese 220 Euro, auch wenn ich sie eigentlich gar nicht habe eigentlich im Moment, um ein paar Schuhe für 220 Euro zu kaufen. Dann tue ich das jetzt aber trotzdem, weil auch da war ein Aufruf, die gesagt haben, so hier durch die Schließung unserer eigenen Stores, also Lunge ist ja eigentlich ein Laufschuhladen in Berlin und in Hamburg, da kannst du dir eine Laufberatung holen und die stellen seit, ich glaube, 15 Jahren oder vielleicht auch schon länger eigene Schuhe her mittlerweile. So, und die sind in Deutschland produziert, die werden in Mecklenburg-Vorpommern in einer kleinen Manufaktur gemacht, die sind schadstofffrei, die sind vegan, die werden aus einem der besten EVA-Blöcke, die man in Deutschland bekommen kann, gefertigt und die werden ansonsten vornehmlich über Orthopädie-Fachgeschäfte verkauft. Das heißt, die haben richtige Laufschuhe für Running, die haben aber auch mittlerweile Alltags-Lifestyle-Sneaker sozusagen. Die sehen so aus wie Running-Schuhe, kann man aber auch im Alltag anziehen oder ist ja ganz oft halt so, dass die Leute damit halt auch ins Büro gehen können oder wo sie halt so arbeiten. Und ja, die waren, ich glaube, im Handelsblatt habe ich es gesehen, davon gefährdet, dass sie gesagt haben, 95% unserer Umsätze sind weggebrochen, dadurch, dass alles eigentlich zugemacht hat und wir unsere Schuhe nicht mehr weiterverkaufen können. Da habe ich mir gedacht, so, die brauchen Unterstützung, ne? Und wenn ich jetzt keine unendliche Wartezeit habe, dann messe ich jetzt mal kurz meine Füße aus und dann bestelle ich mir da jetzt mal ein paar Schuhe für 220 Euro. Und ich muss sagen, ich habe die angezogen, ich habe noch nie, und ich habe auch schon viele Sneaker getragen, so wie du. Ich bin jetzt kein notorischer Sammler, sondern ich bin wirklich mehr so ein Konsumenten. Ich habe auch diese ganzen Schuhe alle früher gefahren und hier und da und laufe immer ganz viel durch irgendwelche Städte, ob das London oder Paris oder wo ich da überall schon gewesen bin, gehe ich meistens gerne zu Fuß, damit ich diese Stadt eben auch erlebe. Und ich habe diese Schuhe hier angezogen und ich bin die gelaufen. Ich muss sagen, ich habe noch nie so einen hochwertigen Turnschuh am Fuß gehabt wie diesen. Ne? Es gibt ja auch andere teure Turnschuhe, die aus dem Luxussegment aus Italien kommen und aus den feinsten Ledern gemacht sind und auch von Hand gefertigt werden und so weiter und so fort. Aber dieser Schuh ist von A bis Z einfach von, natürlich von Läufern gemacht. Die Jungs wissen eben, was sie da tun. Und ursprünglich wurde der, glaube ich, mal konzipiert für so Ultrarunner, die so 150 Kilometer am Stück durch die Wüste rennen oder so. Und es ist ein Neutralschuh. Und alle Leute, die ich kenne, die vorher den auch schon mal besessen haben, immer Probleme hatten mit Knöcheln, mit Hüften, mit Knie oder irgendwas. Die haben gesagt, seit ich diese Schuhe besitze, habe ich das alles nicht mehr. Und ich ziehe mir eben auch kein Gift mehr an den Fuß. Das heißt, diese ganzen Lösungsmittel und diese ganze Chemie, die eigentlich in den Materialien drin ist, die für die Schuhproduktion verwendet werden. Und Schuhproduktion ist nun mal mit eins der dreckigsten Sparten im Textilbereich, weil da eben sehr viel mit Klebern und sehr viel mit Gummi und sehr viel mit erdölbasierten Materialien in diesen TPU und EVA-Sohlen gearbeitet wird, was nachher auch übrigens auch sehr schlecht zu recyceln ist, muss man auch sagen. Ja, die haben einfach einen Schuh gebaut, wo ich sagen kann, herzlichen Glückwunsch, sie haben alles richtig gemacht. Ich glaube, ich kaufe in Zukunft meine Schuhe nur noch bei ihnen. Außer es ist dann vielleicht mal so ein Lifestyle-Canvas-Sneaker von Veja oder einer von Eken, wo ich sage, das darf dann da gerne mal ein bisschen modischer und weniger Running sein. Aber da würde ich schon sagen, was anderes brauche ich eigentlich gar nicht mehr.
Boah, okay, jetzt hast du schon wieder so eine Gabelung aufgemacht. Jetzt gibt es so drei Türen, die ich mir jetzt aussuchen kann, wie das jetzt so viel weitergeht. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir einigermaßen immer so einen Leitfaden haben, um da wieder zurückzukommen. Weil ich merke schon, also ich finde es ja auch bewundernswert, wie du es auch schaffst, also bestimmte Brands dann immer auch extrem so zu feiern, andere gar nicht mal so wirklich so zu beleidigen, zu dissen oder zu diskreditieren, sondern aber schon halt bestimmte Verhältnisse so aufbringst. Vielleicht sollte ich doch so eine allgemeine Frage stellen. Das, was du ja da gerade gesagt hast, hat ja auch was mit einer Erfahrung zu tun, den Zugang zu dieser Information. Was ich da vorhin auch schon mal angemerkt hatte, Transparenz. Wie kann denn ein Normalsterblicher, der auch tatsächlich sich dann einfach nur ein Produkt, um sich einfach mal wohlzufühlen oder weil er die Notwendigkeit hat, sich dies und jenes gerade zu holen, denn unterscheiden, was das Ganze jetzt noch mal für Nachwirkung hat, wenn er sich ein solches Produkt kauft oder nicht? Also ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, der grüne Punkt, ein Siegel, was man sich ausgedacht hat, um eben tatsächlich nachhaltige Faktoren alle mit einzubeziehen, wo es da unendlich viele Kriterien gibt, die man erfüllen muss. Nicht viele haben es geschafft, einige haben es dann geschafft, aber auch da warst du ein bisschen kritisch. Worauf und wie kann ich mich denn überhaupt auf etwas verlassen und wo kann ich mich informieren? Das mal so als Tipp nebenbei, damit wir nicht hier 1500 neue Beispiele jetzt nennen müssen.
Ja, es gibt natürlich erstmal die Anbieter, die schon dafür stehen, würde ich sagen, dass sie in diesem Bereich, wo sie die Textilien herstellen, sagen wir mal, wenn es jetzt um den Outdoor-Bereich geht, dann weiß man, da ist ganz viele Leute kennen Patagonia und sagen, oh, ich habe das Buch von dem gelesen, ich lasse meine Leute surfen gehen und die haben schon ganz früh angefangen, recyceltes Material einzusetzen. Die meisten Leute werden aber auch das Unternehmen Faude aus Deutschland kennen, die sind eigentlich noch viel grüner und viel nachhaltiger und viel politisch engagierter in dem, was sie tun, in dem, was sie auch entwickeln und was sie richtig machen und wie sie mit einem unternehmerischen Vorzeige oder wie sie mit einer Vorreiterrolle quasi diesen Outdoor-Markt angefangen haben umzugestalten, dass auch andere hinterhergegangen sind und gesagt haben, was die machen ist richtig, das werden wir in Zukunft auch so machen. Da hat die Antje von Dreetz den Laden von ihrem Vater übernommen und am Anfang so vor 20 Jahren, würde ich sagen, wird es gewesen sein, noch so ein bisschen gegen den Tenor der Mitarbeiter angefangen, dieses Unternehmen wirklich nachhaltig, wirklich grün, wirklich ökologisch zu machen und wirklich auch noch sozialer und auf die allerhöchsten Standards zu bringen. Und auch diese natürlich nehmen die am grünen Knopf teil, weil alle dem Minister Müller eben auch diese Chance geben wollten. Ganz viele andere sind auch ausgestiegen. Gab natürlich auch Handelsketten wie Primark, die das für sich instrumentalisiert haben, indem die einfach ihre Suchmaschinen-Keywords so gesetzt haben, dass der Endverbraucher denkt, ja, Primark ist Mitglied im Verbund der Teilnehmer am grünen Knopf und damit wäre das dann alles schon grün, was da so bei Primark ist. Die waren halt einfach nur damit am runden Tisch und haben sich da mal mit unterhalten darüber, was da in Zukunft alles zu tun ist. Ich will den grünen Knopf gar nicht niedermachen. Man muss letztendlich sagen, das ist nur ein Metasiegel. Da wird vor Ort nicht in der Produktionsstätte geprüft, was dort passiert und vor allen Dingen wird nicht geprüft, wo die Stoffe dafür herkommen, die dort eingesetzt werden. Das ist also alles so ungefähr, als wenn, ich nehme dann immer gerne das Autobeispiel, das versteht dann jeder, es ist ungefähr so, als wenn du beim TÜV anrufst und sagst, guten Tag, meine Werkstatt hat gesagt, das Auto ist in Ordnung, bitte schicken Sie mir doch mal die Plakette, ich brauche wieder zwei Jahre TÜV. Da würde der TÜV-Prüfer sagen, was ist mit Ihnen los? Haben Sie sich heute Morgen mit dem Hammer gekämpft? Sie bringen das Auto jetzt hier hin, ich gucke mir das an und nur wenn das bremst, das Licht, alles in Ordnung ist und ich mein Abgasmessgerät da reingesteckt habe, nur dann kriegen Sie natürlich die Plakette.
Wobei verhältnismäßig ja auch der TÜV-Prüfer ja nur auf die Fahrtüchtigkeit der Überprüfung.
Ja, aber da geht es also, in erster Linie ja um Sicherheit. Ne, dass du
nein, also das Beispiel habe ich komplett verstanden, ne? Aber nicht, dass er so das so verglichen wird, weil nämlich tatsächlich, ich glaube auch einer der Gründe, warum man sich mal ein bisschen, also das glaube ich zumindest, einer der Gründe, warum man sich immer so ziert, auch einheitliche Siegel zu finden ist, weil keiner wirklich zu 100% hinter einem Siegel stehen kann, beziehungsweise auch versprechen kann, dass alles hat koscher abgelaufen ist. Was jetzt irgendwie die Arbeitsumstände angeht, was eben tatsächlich so die Produktion, also wenn ja, wir jetzt von Baumwolle reden.
Zum Thema Transparenz nochmal zurück. Also es gibt natürlich Siegel, die sind besser und es gibt Siegel, die sind schlechter. Ne? Ja. Der grüne Knopf ist jetzt erstmal nur ein nationales Metasiegel. Das bringt uns schon mal nichts auf internationalen und globalen Standards. Das ist ein guter Türöffner für das Lieferkettengesetz. Wer also die Lisa von Folk Days Clothing kennt, hier aus Berlin, der weiß, die macht sich unheimlich stark zusammen mit den Fashion Changers, zusammen mit Fashion Revolution. Die haben also alle eigene Instagram-Präsenzen und da kann man auch aufgrund dieses Unglücks von Rania Plaza, wo damals in Bangladesch die Fabrik eingestürzt ist, wo ja angeblich dann erstmal keiner produziert hat. Also Kick will es nicht gewesen sein und Primark wollte es nicht gewesen sein. So, und da hat man in diesen Trümmern eine Labelcharge nach der anderen von denen gefunden und gesagt, komisch, also ihr wollt ja alle nicht produziert haben, warum liegen dann eure Labels hier in den Trümmern? Ah, wir haben da nur einen Testlauf gestartet und wir hatten da nur ein Sampling gemacht, aber wir haben da eigentlich nie produziert. Also, ne,
die haben auch Informationen, die ich nie gehört habe zuvor.
Die haben sich so immer rausgeredet. Das ist halt deren Konzept. Die geben immer nur so viel zu, wie du ihnen gerade beweisen kannst und alles andere sind sie immer nicht gewesen, sind immer die anderen in Schuld und Ne? Da haben sie nichts mit zu tun gehabt, da haben sie nichts von gewusst. Sie hatten irgendwo einen Vertrag unterschrieben, wo drin steht, dass das aber alles nicht so ist. Da hat sie jemand betrogen und so. Und das ist aber ihr Konzept, sonst könnten sie halt keine T-Shirts für 2-3 Euro anbieten. Ne? Und jeder, der ein T-Shirt für 2-3 Euro kauft, muss sich fragen, was damit nicht in Ordnung ist. Das ist genauso wie ein Stück Fleischwurst, was weniger kostet, als wenn du da irgendwo dein Hemd in die Reinigung bringst oder so. Ne? Das kann einfach nicht sein. Und da ist der Verbraucher selbst gefragt, seinen Kopf anzuschalten, zu sagen, hör mal, was passiert denn hier? Transparenz ist halt, wenn du jemandem wirklich vertraust und wenn du dich damit auseinandersetzt, ob du der Firma VD jetzt glaubst, dass die mit der Fairwear Foundation zusammenarbeitet und der Clean Clothes Campaign beigetreten ist und dass die GOTS-zertifizierte Baumwolle bei sich verwenden. Das sind dann Siegel, die haben nun mal einen deutlich höheren Prüfungsgehalt. Da wird nämlich vor Ort geprüft, wo die Baumwolle angebaut wird und wer die da anbaut und wo welche Pestizide da eben zum Einsatz kommen, beziehungsweise welche Düngemittel und wie die Arbeiter geschützt sind, die über diese Felder gehen. Und das machen die halt global. Das heißt, die fahren wirklich auf diese Felder und gucken, wo kommt die Baumwolle her. Denn das alles, was als Biobaumwolle deklariert ist, so viel Biobaumwolle kann auf der ganzen Welt gar nicht angebaut werden. Das heißt, da wird auch da unendlich viel Schindluder getrieben, denn überall da, wo man mehr Geld mit irgendwas verdienen kann, wenn es einen anderen Status hat, wird eben rumgepfuscht. Ne? Da wird dann auf einmal aus der usbekischen Baumwolle, die hochgradig von Chemie verseucht ist, die wandert dann auf dem Papiereimer nach Simbabwe und ist auf einmal ganz tolle afrikanische Biobaumwolle, die dann angeblich mit ganz wenig Wasser nur ausgekommen ist beim Anbau und wird dann für teuer Geld verkauft und irgendeiner lässt die sich dann andrehen.
Das hat er ja sogar der von Patagonia auch angemerkt. Er meinte, bevor ihr jetzt rausgeht und euch Biobaumwolle jetzt kauft oder beziehungsweise Produkte aus Biobaumwolle, tragt doch lieber erstmal die Sachen ab, die ihr habt.
Ja, oder die Sachen, die man hat, kann man natürlich auch aus recycelter Baumwolle wieder herstellen. Das heißt, wenn man ein reines 100%iges Baumwoll-T-Shirt hat, lässt sich die Faser daraus wieder zu 100%iger Baumwolle recyceln. Das geht bei Jeans, das geht bei T-Shirts, das geht bei Putzlappen. Sobald die Gewebe gemischt werden, wird es ein bisschen schwieriger. Aber mittlerweile gibt es natürlich hier auch ganz viele schlaue Daniel-Düsentriebs, die es geschafft haben, Ersatzstoffe an den Start zu bringen. Ich nehme da immer gerne das Beispiel von den Jungs aus der Schweiz. Das sind die Gebrüder Freitag. Die haben im Prinzip Anfang der 90er Jahre das Upcycling erfunden, indem die aus alten LKW-Planen schicke Umhängetaschen gemacht haben, mit denen die Fahrradkuriere unterwegs waren. Und daraus ist ja dann deren bekannte Taschenlinie entstanden. Und sag mal so 5-8 Jahren haben die einen Stoff entwickelt, weil die für ihre Arbeiter in ihren Fabriken, die übrigens in der Schweiz sind, also die produzieren diese Taschen in der Schweiz, da sitzen auch 200 Leute und nähen diese Taschen, zum einen auch Menschen mit Beeinträchtigungen, natürlich aber auch eben viele andere, haben die gesagt, so, wir brauchen für unsere Leute coole Arbeitsklamotten, wo die sich gut drin bewegen können, die sollen aber nicht unter fragwürdigen Umständen produziert worden sein und die sollen aus vernünftigem Material sein und am besten sollen die nachher auch noch kompostierbar sein. Da haben alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, sowas gibt's nicht, das können Sie hier nicht kaufen. Dann haben die gesagt, gut, wenn wir das nicht kaufen können, dann erfinden wir das jetzt eben selber. So, dann sind die losgefahren und haben sich mit Unternehmen getroffen und haben es jetzt geschafft, eine Textilkollektion zu produzieren von Jeanshosen, von T-Shirts, von Röcken, von Kleidern. Das mag wieder nicht jedermanns Geschmack sein, okay, ist vielleicht so und vielleicht fühlt sich das auch ein bisschen an als eine klassische Jeans, die man so kennt, aber nichtsdestotrotz haben die es geschafft, ihre Stoffe so zu machen, dass sie komplett ohne Baumwolle auskommen, dass sie komplett ohne giftigen Chemikalien auskommen, dass man einen patentierten Schraubknopf gemacht hat, den man einfach aus der Hose vorne rausschraubt, den wegnimmt, die Sachen dann tatsächlich auf den hauseigenen Kompost legt, theoretisch, und die Sachen dann kompostierbar sind und wieder zur Erde zurück verwesen sozusagen. Das wird produziert aus Leinen, aus Hanf, aus Flachs und ich glaube aus Tencel und Modal. Das heißt, es sind alles Stoffe, die nicht aus Baumwolle sind, sondern aus Fasern, die man hier in Europa anbauen kann. Und alles wird ausschließlich im Umkreis von 2500 Kilometern um Zürich herum produziert. Das heißt, das klingt jetzt erstmal viel, aber für Textilproduktion ist 2500 Kilometer Umkreis so gut wie gar nichts. Denn die chinesische Baumwolle wird zum Spinnen erstmal um den halben Globus geschickt, um dann da gewaschen und verarbeitet zu werden. Dann geht die wieder weiter, wenn das erstmal Stoffballen sind, auf den nächsten Kontinent. Und bis so eine Hose von H&M überhaupt erstmal zum Einsatz kommt, hat die irgendwie zusammengerechnet schon dreimal die Welt umkreist, so ungefähr. Ne? Das heißt, Die werden für jeden noch so günstigeren Arbeitsschritt erstmal komplett durch die Weltgeschichte transportiert.
Ja, aber dann muss das doch, aber das macht doch gar keinen Sinn. Wie kann mehr Weg weniger kosten?
Weil
das
hatte mich damals schon bei so den günstig sind. Also wenn du heute mal guckst, was so ein Container von China nach Europa kostet, da wird dir schwindelig. Da habe ich auch nicht gedacht, dass man für so wenig Geld einen Container einmal um den halben Erdball schicken kann. Weil diese
Schiffe. Aber wie kann man das denn regulieren? Aber wie könnte man dann so etwas regulieren, ohne gleich den anderen Menschen wieder Diktatur irgendwie zu unterstellen?
Müsste man einfach mal Erdöl klassischerweise deutlich härter besteuern, als das so der Fall ist. Ne? Das machen wir ja,
aber du weißt doch, die Produktionskette wäre damit ja beeinträchtigt. Wenn Erdöl wieder, also wenn Energiekosten plötzlich teurer werden, dann heißt es dann wieder so meistens von den großen Unternehmen, ja, aber dann sind die Produktionskosten so dermaßen hoch, dann können wir ja keine Arbeitsplätze mehr schaffen oder erhalten und.
Ja, ich führe dann immer die guten Beispiele an. Also wenn ich sehe, dass Schuhe in Mecklenburg-Vorpommern produziert werden können und dass es immer noch möglich ist, Strickpullover in Thüringen machen zu lassen, oder die Firma Stetson, die irgendwie alle ihre Hatteras-Mützen, die sie für den europäischen Markt produziert, in Hatta zwischen, ich glaube, es ist Leipzig, Dresden und Chemnitz, in so einem Dreieck, da gibt es so einen kleinen Ort, der heißt Hatta, da kommen alle Stetson-Mützen her, die mehr als 89 Euro oder 99 Euro im VK kosten. Die werden da in einer kleinen Mützenmanufaktur produziert aus ganz tollen Stoffen. Ne? So. Und diese Mütze ist ja trotzdem immer noch erschwinglich. Und wenn du dir die kaufst, dann siehst du nicht nur besser aus, als wenn du dir so ein Billigding kaufst, sondern das hält halt auch was. Das fühlt sich gut an und du brauchst nachher eben auch kein schlechtes Gewissen zu haben, dass derjenige, der diese Mütze produziert hat, da nicht ordentlich für bezahlt worden ist. Und die ist auch nicht durch die halbe Weltgeschichte natürlich gefahren worden. Also es ist schon alles machbar, man muss das eben wollen. Diese ganzen renditegetriebenen Großkonzerne, ist jetzt egal, ob es Inditex ist, was letztendlich der Mutterkonzern von Zara und Massimo Dutti und wie die alle heißen, die da noch hinten dran hängen, sind, die sind nicht daran interessiert, dass es den Menschen gut geht. Die sind ausschließlich daran interessiert, dass es ihnen selber gut geht und vielleicht noch ihrer Familie und ihren Aktionären, und dass da alles so schön beim Alten bleibt, wie es eigentlich mal gewesen ist. Und nur die kleinen Vorreiter, die Innovation reinbringen und die das eigene Risiko tragen, die sagen, ich breche daraus aus, ich verändere etwas. Und davon gibt es ganz viele. Davon haben wir in Berlin, ob es die Julia Live ist mit ihrem Label, das hier in der Mulakstraße sitzt, die wirklich auf höchstem Niveau Mäntel, Blazer, Hosen, Oberteile produziert und das weitestgehend sogar vegan bzw. tierleidfrei. Ob es die Lydia Maurer ist, die mit Philydia eine Bademodenkollektion, eine Oberteilkollektion produziert, die auch modisch irgendwie überhaupt gar nirgendwo den Vergleich scheuen muss. Die sind alle mittlerweile von der Vogue geadelt und die Frau, ach, wie heißt denn, jetzt komme ich gar nicht drauf, Entschuldigung, die Chefredakteurin der Deutschen Vogue, tut mir leid. Ich habe mal auch
Das Schreckgespenst.
Nein, Gottes Willen.
Na, nicht böse gemeint. Aber die dann auch immer Front Row, immer jetzt komme ich selbst auch nicht drauf.
Sie möge es mir verzeihen, ich hab sie aber auch noch nie so wirklich persönlich kennengelernt. Die Frau Arp natürlich, Entschuldigung.
Ja, genau.
Und die hat das natürlich auch alles längst für sich erkannt, weil die ja natürlich auch weiß, wie diese Branche funktioniert. Und die hat gesagt, das ist hier die Zukunft. Ne? Das ist die neue Generation an Frauen, die erkannt hat, wie Textilproduktion und wie Textilbranche funktionieren muss für die Zukunft. Und da gibt's halt auch die Often World zum Beispiel. Ne? Der macht das Ganze mit Jeans hier aus dem, ich weiß nicht, ob der im Wedding sitzt, im Prenzlauer Berg, auf jeden Fall ist der da auch mit in dem Studio an der Heidestraße, unweit vom Hauptbahnhof. Der macht halt auch eine komplett nachhaltige Jeans-Kollektion, die spricht dann eben designtechnisch immer wieder eine ganz andere Zielgruppe an, als das vielleicht, was zum Beispiel Freitag oder Julia Leifert machen, oder wenn ich dann Working Title sehe, auch da braucht man sich nicht...
Also Kai, um dich mal zu unterbrechen, weil wir schon extrem weit wieder über die Zeit sind und das auch nicht schaffen werden, das jetzt in 5 Minuten abzuschließen, aber bevor wir jetzt irgendwie 1500 andere Namen noch mit reinbringen, möchte ich aber jetzt trotzdem versuchen, so die letzten 3 Fragen zu stellen. Gerade, es wären nur 2 gewesen, aber erste von 3 würde aber tatsächlich dahin gehen, das, was du ja gerade beschreibst, ist ja auch schön und gut, aber ist es nicht ein bisschen realitätsfern? Weil du sprichst gerade davon, dass ausschließlich die kleinen Firmen da etwas ändern können, aber auch sie, wenn er vielleicht irgendwann in so eine Situation kommen, wo es dann um Wachstum geht, und dann ist die Frage, wenn sie wachsen müssen, weil es ja die Wirtschaft so von ihnen ja auch abverlangt, was glaubst du, wie wird es für sie noch machbar sein überhaupt, denn wirtschaftlich überhaupt noch zu bestehen? Das ist ja die Frage. Wenn sie dann
Nein, die haben sich auch ja so von Anfang an konsequent diese Sachen als Richtlinien auferlegt. Und das heißt, die halten sich auch daran. Natürlich kann man.
Das, was du meintest, dass sie sich kein Porsche kaufen, keine Yacht und all
das. Das ist das eine. Auf der anderen Seite sind deren Produkte eben auch nicht zu Minimalspreisen erhältlich. Und die knebeln auch ihre Lieferanten nicht und auch ihre Produktionsbetriebe nicht. Ne? Das heißt,
das beantwortet ja zum Teil schon die Frage, aber weil du auch gerade gesagt hast, auch von der Vogue geadelt. Ich meine jetzt nichts persönlich gegen die Vogue.
Nein, da geht es natürlich um Vogue, den designtechnischen Ansatz.
Aber zumindest hat sowas wie die Vogue ist ja bei weitem nicht mehr das, was sie mal vor 10, 20 Jahren war. Das sieht man ja auch schon daran. Leute sind ja auch bereit, für ein Sweatshirt 800 Euro auszugeben. Nicht etwa, weil es so ein seltener, toller, leichter, fantastisch verarbeiteter Stoff ist, sondern weil das richtige Logo draufsteht, weil halt die entsprechende Persönlichkeit denn irgendwo auch gesagt hat, dies ist ein Must-Have. Also wie würdest du denn bei dem Thema Transparenz und halt auch die Güte und all dem überhaupt dann noch Werte vermitteln? Das würde mich auch interessieren in der heutigen Medienzeit, wo wir ja schon, also Verschwörungstheorie ist ja schon so ein Standardwort geworden bei jeglicher Form von Nachfrage.
Ja, also ich glaube, die Leute haben natürlich auch verlernt zu unterscheiden, warum so ein, also früher war so ein Luxusprodukt, der wirklich auch was wert war, weil es einfach von besserer Qualität war. Und das ist ja auch eine Hermes-Tasche heute immer noch. Also wenn du dir die anguckst, wie die in Paris irgendwie auf höchstem Level gefertigt werden und aus den besten Ledern, dann ist das sicherlich nach wie vor sein Geld wert. Wenn da irgendeiner ein 0815-Sweatshirt, was einen Produktionswert von ein paar Euro 50 hat, mit einem Logo draufdrückt oder einen Schriftzug von seinem Markennamen und den Leuten das dann für 500 Euro verkauft, das hat es natürlich auch schon immer gegeben, dass irgendwelcher nicht so toller oder dass Sachen, die gar nicht so gut hergestellt worden sind, dann mit so einem Aufdruck auf einmal das verzehnfacht wurden, weil sie, obwohl sie es gar nicht wert sind, das ist halt einfach Teil dieses Markenspielchens schon immer gewesen. Das heißt aber auch, dass wenn du auch nur ein bisschen bei Sinn und Sachverstand bist und weißt, dass du halt für dieses Logo und für dieses Marketing und dafür, dass irgendwelche Schauspieler das alles geschenkt kriegen und sich hinstellen und sagen, ich finde es toll, ich trage das, ich fahre mit den Koffern in Urlaub von, wo hier diese ganzen schäbigen Logos drauf sind, oder ich trage diese Taschen aus München hier auf der Maximilianstraße spazieren. Du könntest mir das schenken, ich würde es nicht haben wollen. Und so gibt es auch ganz viele Menschen, die mittlerweile
sagen, aber sogar die Schauspieler sind nicht mehr relevant. Früher war das ja tatsächlich so, du hast ja einigen Schauspielern auch ordentlich Geld dafür bezahlt. Aber das sind ja nicht mehr, so
im wahrsten Sinne des Wortes. Da bin ich, glaube ich, der falsche Ansprechpartner. Ich lasse mich von sowas ja überhaupt gar nicht lenken und leiten. Ich bin auch nicht von irgendwelchen Influencern zu beeinträchtigen, ob die sich jetzt das oder das kaufen. Also natürlich frage ich irgendwie.
Aber durchaus kennst du ja auch Influencer. Du hast den Markt auch schon erlebt. Und es gibt ja solche und solche. Du hast ja auch ein paar positive Beispiele genannt. Und es geht ja auch nicht mal darum, halt irgendwie mal so ein Influencer-Bashing zu machen. Aber eben tatsächlich, das ist ja wie, du hast irgendwo einen Virologen, der sich dann hinstellt, sagt, also nach jahrelanger Forschung sind wir der Auffassung, die Vermutung ist das und deswegen sollte man sich entsprechend verhalten. Und dann hast du irgendeinen um die Ecke, der sagt, hallo, hier in meiner Telegram-Gruppe kriegt ihr die Wahrheit. Da ist nämlich alles gelogen, was die Leute erzählen. Ich kann euch nicht sagen, warum, aber ist so, glaubt mir. Und alles
ja,
so,
ich glaube, da hilft recht. Immer nur gesunder Menschenverstand. Also natürlich frage
ich auch aber genau jemanden, darum geht's ja.
Ja, aber wenn ich doch jemals jetzt wissen möchte, wo kaufe ich mir eine ordentliche Sonnencreme, dann frage ich doch jemanden, von dem ich weiß, der sich da die ganze Zeit mit beschäftigt, mit Hautcremes und mit solchen Sachen. Sag ich mal ganz ehrlich, kannst du mir mal bitte unter der Hand sagen, was ist für mich irgendwie eine ordentliche Sonnencreme, die ich guten Gewissens kaufen kann? Und dann wird der mir das ja verraten, ne? und sagen, hier, pass auf, kauf nur das, weil das andere ist alles nicht so dolle. Ne? So, das kannst du dir gleich sparen. Die Erfahrung brauchst du gar nicht erst machen. Die habe ich schon gemacht oder da haben wir das schon alles durchgetestet und gemacht und getan. Kauf dir mal gleich das, da bist du gut beraten. Ich habe mir das ja auch alles irgendwie rausgesucht oder auch mit irgendwelchen Leuten gesprochen, wo ich gesagt habe, ja, das gibt's. Und dann habe ich gesagt, aber kennst du das schon? Oder so. Es ist natürlich ein Teil Kommunikation, es ist ein Teil Networking, es ist ein Teil, wo aber immer wieder das soziale Grundverständnis des Menschen natürlich auch zum Tragen kommt, wo man sagt, ich muss mal mit anderen sprechen, ich muss mal mit anderen, die das schon gesehen haben, die schon da gewesen sind, die es mal besucht haben, auch hinterfragen und sagen, ist es wirklich so? Oder ne? Das ist natürlich alles sehr aufwendig und das ist nicht alles mal mit so einem Fingerschnipp ebenso gemacht, aber letztendlich haben die ja offenbar, diese ganzen Menschen, alle viel zu viel Zeit, wenn die sonst nur in irgendwelche Shoppingcenter rennen und irgendeinen Quatsch kaufen.
Na, wobei auch nicht mehr Shoppingcenter, auch E-Commerce hat ja unglaublich dazu gewonnen. Natürlich. Auch alleine Jeff Bezos, dem geht's ja richtig gut, dem geht's besser als gut, trotz Scheidung. Ja. Also ist E-Commerce denn eigentlich nicht eher für dich, ist es was Gutes oder was Schlechtes?
Nein, dadurch haben natürlich alle diese kleinen Labels überhaupt erstmal eine Plattform gewonnen, weltweit überhaupt mitspielen zu können. Also man muss auch immer diesen ganzen neben diesem ganzen Negativen muss man auch immer das Positive sehen. Ne? Es wäre wahrscheinlich nicht möglich, dass all diese kleinen Labels existieren könnten, wenn die nicht die Möglichkeit hätten, das der ganzen Welt über ihre Instagram-Seite oder über ihre Online-Shops und über ihre Shopify-Shops günstig darzubieten. Man muss
übrigens eins der Killer-Argumente von Amazon, die auch wirklich sagen, es ist an der Zeit, eine eigene Marke zu gründen und so ja, weiter.
Damit funktioniert. Werben die also ich glaube, schon. Das ist heute der einzige Weg, ja, oder nicht der einzige Weg, aber das ist sicherlich für viele ein Weg, überhaupt rauszugehen in die Welt und zu sagen, pass auf, ich habe keinen stationären Einzelhändler, der mich zur Marke macht. Ich kommuniziere hier komplett digital in meiner Welt und über meine Bilder und meine Texte und meine Visionen, das, was ich den Leuten gerne mit auf den Weg geben möchte. Und dann können die sich überlegen, ob die das bei mir kaufen oder nicht, weil sie können es ja auch zurückschicken. Hm? So, sie gehen ja überhaupt gar kein Risiko ein. Sie müssen sich nicht davor fürchten, dass sie da irgendwer verkleidet oder zum Clown macht. Sie brauchen den Vertrauensvorschuss zu dem Händler fast nicht mehr, der ihnen das dann als Marke selektiert oder eben auch nicht zu der Zeitschrift, wo wir jetzt gerade bei der Vogue waren, die jetzt sagt, wir müssen das erst adeln, bevor du das kaufen kannst, um dich dann gut zu fühlen. Das kann heute jeder für sich selbst recherchieren und sagen, ey, das finde ich cool, das kaufe ich. Ich meine, du siehst es ja auch auf der Straße, die Leute kaufen halt auch jede Menge Quatsch. Aber genauso gibt es halt, dass es jede Menge gute Sachen gekauft werden. Ich selber habe kein Amazon-Konto, ich komme da gut mit klar. Es gibt Millionen anderer Plattformen, wo ich was kaufen kann, ob die eBay Kleinanzeigen heißen oder Avocado Store oder wie sie alle heißen. Ich muss auch nicht Google benutzen, wenn ich irgendwas suchen will. Ich kann auch zu Ecosia gehen und da suchen. Da komme ich auf die gleichen Webseiten und Ergebnisse raus. Und dafür, wenn dann
Ecosia auch benutze ich auch, aber es bleibt ja zum Beispiel dabei, dass jeder Internetaufruf auch Energie per Excellence ja auch wirklich dann verbraucht. Also
ja.
Auch
also, unsere beiden Computer sind jetzt nicht aus Holz geschnitzt,
genau.
Ne? Aber du hast deinen auch nicht erst seit gestern und du kaufst jetzt auch nicht jede Woche einen neuen und wenn der fertig ist, schmeißt du den auch nicht weg, sondern gibst den vielleicht auch deiner Mutter noch zum E-Mails checken und der ganze
das alte... Es ist tatsächlich so. Also, da
das
muss
ist ja auch eine Form von Nachhaltigkeit, dass dieses ganze ja. Technikzeug nicht bei jeder Gelegenheit immer auf den Müll geschmissen wird. Wenn du jetzt ein hochwertiges Produkt kaufst, dann kannst du das noch deiner Mutter geben. Kaufst du dir so ein Schrottteil, dann ist das bei dir nach drei Jahren vielleicht schon so kaputt, dass es sich nicht mehr reparieren lässt oder dir jeder sagt, ey, gibt's keine Ersatzteile mehr, macht halt nicht mehr mit. Können wir nur noch wegschmeißen. Auch da ist, mein Opa hat früher schon gesagt, und das ist, ich weiß nicht, ich glaube, ganz locker mal 40 Jahre her, ich bin zu arm, um mir Billiges leisten zu können. Ne? Das sollte so versinnbildlichen dafür, dass man sich halt keinen Schrott kauft, an dem man A, überhaupt gar keine Freude hat, und wo man aber auf B nichts mit anfangen kann, weil es eben nur von 12 bis Mittag hält. Das ist ja auch so früher so ein Ausdruck von früher, wo man gesagt hat, das ist einfach Ramsch. Das taugt nicht.
Da bin ich voll bei dir. Es wäre jetzt per se eigentlich auch das perfekte Schlusswort. Aber ich möchte dir die Chance geben, es tatsächlich eventuell noch so zu verfeinern, weil so die übliche Frage zum Schluss, was wünschst du dir denn jetzt selbst für die Modewelt?
Damit ich glaube, das Schönste wäre, wenn die Leute alle mal ein bisschen risikofreudiger wären und einfach mal über ihren Horizont hinweg gucken würden. Was ist da neben diesen ganzen eingefahrenen Sachen, die es da gibt, noch alles so in dieser Welt zu entdecken gibt? Da habe ich auch immer die tollsten Erlebnisse, wenn ich dann irgendjemandem sage, wenn die dann sagen, ja, ich kann mir aber diese Hosen nicht leisten und ich glaube nicht, dass es das gibt für mich und dass mir das passt. Und dann sagst du denen, guck mal, hier, da kannst du dir eine Nudie-Jeans kaufen. Die haben 2012 auf der Bread & Butter in Köln damals angefangen. Die haben angefangen 2001 auf der Bread & Butter, 2002. Und 2012 haben die komplett ihre ganze Linie auf ausschließlich bio und nachhaltig und nichts war mehr, nicht zertifiziert und so weiter und so fort. Und dann kauft er sich keine Hosen mehr bei Weekday, sondern kauft sich jetzt gebrauchte Hosen oder B-Qualität bei eBay zum gleichen Preis, wo er sagt, naja, ich gebe jetzt das gleiche Geld aus, habe aber ein viel besseres Produkt, freut sich diebisch dabei, dass er jetzt irgendwie was Gutes für die Umwelt tut und nicht mehr den H&M-Konzern mit diesen schrecklichen Weekday-Hosen, die keine 6 Wochen halten, zu unterstützen, auch wenn die jetzt natürlich auch eine nachhaltige Kollektion haben. So hat er nämlich angefangen. Ja, aber die ist doch auch aus Bio-Baumwolle jetzt und dies und das. Und die Hose ist ja trotzdem nach 6 Wochen im Schritt gerissen beim Fahrradfahren. Das ist halt einfach nicht nachhaltig. Das ist einfach ein Produkt, was so nicht ehrlich und guten Gewissens vertretbar ist. Und wenn die Leute über diesen Horizont hinweg sind und sagen, ey, das finde ich super und jetzt habe ich viel mehr Spaß daran und das konsumiere ich gerne und die Firma finde ich auch noch cool und die Leute, die da arbeiten, will ich auch gerne mal kennenlernen. Und da so auf Tuchfühlung zu gehen und zu sagen, ich erlebe das, ich spreche mit den Menschen, das macht halt auch Spaß und das ist ja das, was eigentlich machen soll. Mode soll ja Spaß machen. Die Leute machen das ja nicht nur, um sich zu bekleiden oder zu verkleiden oder zu veruniformieren, sondern in erster Linie ist das ja mittlerweile zu einer Freizeitbeschäftigung oder zu einer Grundhaltung von, wie bringe ich meinen Individualismus zum Ausdruck geworden. Und da wollen die Leute am Ende ja Spaß haben. Und das muss man dann sagen, dann nehmt doch dort die Zeit und guckt mal einfach und hinterfragt mal einfach und geht mal ein bisschen auf Entdeckungstour. Und ihr werdet sehen, es eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten und es eröffnen sich ganz andere Sachen als das, was man vorher so als schon in Stein gemeißelt festgestellt hat. Und man wird nachher da weggehen und sagen, ey, das war irgendwie viel teurer. Das ist genauso, als wenn du und ich irgendwo in ein Restaurant reingehen und sagen, Mann, das hätte man aber nicht gedacht, das war ja wirklich ausgezeichnet und da braucht man jetzt auch gar kein Fleisch und das geht auch vegan und das geht auch lokal und es geht auch saisonal und es geht eben auf einmal alles.
Hm? Kai, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich entschuldige mich nochmal für diese Verzögerung am Anfang und ich fühle mich gut dabei, den Schuh nicht gekauft zu haben, ohne ihn erneut zu erwähnen und nicht als Aussage gegen das Unternehmen. Aber eben, weil mich das ja doch bestärkt hat, eben tatsächlich beim eigenen Konsum einfach mal auf das ein oder andere zu achten. Ich danke dir tausendmal für dieses Gespräch.
Es war mir eine Freude, wie immer.
Okay, dann hoffe ich bis zum nächsten Mal.
Ja, sehr schön. Bis dann. Ich freue mich drauf. Bis bald, alles gut.
Ebenso. Ciao.
Ciao.